Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Was ist das denn? Das war ein Kamel. Es beschwert sich möglicherweise und malt auf jeden Fall Getreide. Woher wir das wissen? Tja, wir waren auf der Berlinale. Unser Best-of zwischen malenden Kamelen, saufenden Cowboy-Attrappen, Türsteherbiografien und einer Identitätssuche zwischen Social Media und Realität. Das hören Sie jetzt hier in dieser Spezialausgabe des Kompressors im Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Christine Watti und auch da ist
Hartwig Fans.
Viel Spaß. Bernhard Schütz ist Schauspieler und den kennt man zum Beispiel als MdB Eichwald der gleichnamigen Serie über einen machthungrigen und korrupten Politiker. Er kommt übrigens ursprünglich vom Theater, ist aber natürlich auch in verschiedenen Fernsehproduktionen zu sehen, so heißt es. Und auf der Berlinale hatte auch ein Film mit ihm Premiere, ein Teil der Serie Dada Pudelhaus Saloon.
I like beer and Würstchen and I like blonde girls.
Yeah, that's right.
Yeah, I like it.
So ein Ausschnitt, bei dem man so ein bisschen hört, dass es alles so einigermaßen irre und übereinander gelegt. Das ist kein Film, den man in einer ganz einfachen Handlung von A bis Z erzählen kann, außer Hartwig Fens bekommt es hin.
Ich versuch's mal. Also der Film spielt in einem Saloon. Paul McCarthy hat das gemacht, hat diesen Saloon in Hollywood aufgebaut. Und Paul McCarthy ist so ein Godfather der Performance-Kunst, auch schon 70 plus. Und war als solcher große Inspiration für die frühe Volksbühnen-Kombo. Also Leute wie Christoph Schlingensief, Bert Neumann, Schütz selber war eben auch dabei. Und Schütz hat in diesem Film, spielt er den Ben Cartwright, das ist sozusagen ein Western, in dem auch Leute mitspielen wie John Wayne, aber auch Donald Duck, Daisy Duck, Andy Warhol und Heidi. Das Ganze ist so eine Art pornografisch-psychedelische Deliriumssituation, was auch durch Zeitlupen und Verlangsamung, auch durch Verzögerungseffekte bei der Musik hergestellt wird. Und da geht es um Whisky, es werden Exkremente auch vergossen, es werden Gliedmaßen abgeschnitten. Das Ganze ist eine Gemengelage, eine Situation. Es ist eigentlich kein Film und man muss das schon auch im Kino sehen, würde ich sagen. Man muss sich diesem Film hingeben, man muss herstellen, dass man aus diesem Film nicht raus kann. Weil man, wenn man vom Fernseher sitzt, wahrscheinlich ausschalten würde oder am Computer skippen würde.
Ja, und das übrigens hier, ne, dieser Sound, wir haben den wirklich gerade nur in so einem kurzen Ausschnitt gehört, der gehört aber tatsächlich dazu. Das hört sich immer so an, als wäre alles übereinander gelegt. Es gibt auch keine Dialoge, denen man so einfach so folgen könnte, sondern muss sich auch so ein bisschen rausklauben, während man diesen Film schaut, was vielleicht ein Satz sein könnte, der einem ein bisschen was erklärt oder erzählt, was hier eigentlich gerade passiert.
Wir sprechen jetzt so, als wäre dieser Film sozusagen ein Genuss, der ist es nicht. Er ist schwer erträglich. Ich glaube, viele Leute werden diesen Film abschalten, wenn sie ihn sehen. Er wird aber auch nicht im Fernsehen kommen. Und wie Schütz uns erzählt hat, ist Paul McCartney immer dieser Trick. Gar nicht darauf aus, dass dieser Film überhaupt gezeigt wird, sondern das Drehen ist für ihn sozusagen eine Arbeit der Kunst, das nicht für die Öffentlichkeit gemacht ist. Und deswegen spielen die Leute auch ganz anders, als sie das tun.
Wir wollten von Bernhard Schütz natürlich eben wissen, wie genau entsteht denn so ein Film dann? Also wie entstehen die einzelnen Szenen? Kommt es aus allen einfach so heraus oder was genau ist die Rolle der Protagonisten? Und Bernhard Schütz hat uns Folgendes erzählt.
In diesem Fall ist ja die Grundlage sozusagen dieser John Ford Western aus den 30er Jahren, wo John Wayne sozusagen seine erste große Rolle gespielt hat. Und da ist ja sozusagen in der Kutsche ist die amerikanische Gesellschaft. Und damals war es halt der Banker, der Outlaw, die Hure und so weiter und so weiter. Und der Doktor und der Versoffene. Und er sagt dann eben, das ist Nancy Reagan, Ronald Reagan, Jesus, Maria Magdalena, Andy Warhol und so weiter. Die sitzen alle in der Kutsche und die reden, was sie so reden und tun die Dinge, die sie nicht vielleicht in der Öffentlichkeit tun, aber eigentlich meinen. Und es ist im Grunde so eine Art...
Meinen im Sinne von, was sie gerne machen würden?
Oder was sie sozusagen strukturell und indirekt tun. Also die Kriege, die sie führen, die Gewalt, die sie anderen Menschen zukommen lassen und so weiter, mit dem sie ihre Ziele durchsetzen und so weiter. Mhm. Das wird sozusagen dann von den Personen, die das ja nicht selber tun, meistens dann sozusagen ausagiert.
Ausagiert.
Und das ist Improvisation, aber es gibt auch eine Struktur dazu.
Und die Struktur war
also welche? Script.
Ein Script.
Ja, genau. Und es wird halt nicht so, es gibt natürlich keine sozusagen Auflösung in dem Sinne, sondern weil er mindestens 12 bis 14 Kameras filmt. Jetzt in diesem Saloon, den wir sehen, gibt es zum Beispiel, er ist sehr fasziniert von der Maschine, also Technic Crane und alle möglichen Formen von Kameras und Objektiven und so weiter. Dieser Technic Crane ist ja selber schon ein Kunstwerk für ihn, weil es so ein Riesenteil ist, was mit allen möglichen bestückt werden kann, mit dem man dann auch in zwei Richtungen schießen kann. Das interessiert ihn, dass man sozusagen Schuss gegen Schuss hat in einem und so weiter. Und mit diesen Dingen arbeitet er, spielt er, und das ist Teil eigentlich auch des Films. Und da arbeitet er sehr viel mit Prosthetics, was an sich schon auch eine Kunstform ist. Also der nimmt dann die Körper, gießt die ab, und die Farbe der Haut, also wenn man so eine Hand dann hat, dann sieht man jeden einzelnen Fleck und jede Verfärbung und jedes Haar. Und wenn man dann diese Prosthetics neben dem Körper des Schauspielers oder der Schauspielerin sieht, dann fängt es jetzt in dem Studio, dann fängt es an so zu flickern im Kopf. Weil es ist so schockierend, dass es so ähnlich ist. Und man verliert eigentlich die Fähigkeit zu unterscheiden, was jetzt Realität ist für einen. Weil diese Figur, dieses Prosthetic ist ja auch Realität. Und wird dann eingesetzt in so eingespannte Tische, wo dann alles Mögliche mit.
Aber das ist total Gutes zu wissen, weil ich finde, wenn man den Film guckt mit eben Laienaugen, dann ist es erstmal so ein total einfaches Setting und man denkt, da sind da Leute drin, die tun irgendwas. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, als Zuschauerin hatte ich so, sagen wir mal, nach 30 bis 40 Minuten so einen kleinen Penis-Whisky-Overkill, wo ich so dachte, Alter, jetzt, ich komm nicht mehr mit, gerade ist es mir kurz zu viel, und habe mich dann gefragt, wie ist das denn als Schauspieler, wie ist das für Sie, also, oder wie war das für Sie?
Das hat viel mit Aktionismus und auch mit Theater zu tun, dass sozusagen eine gewisse Art von Schleife und Monotonie, Loop gesucht wird. Und das Ganze würde ich als Voodoo bezeichnen. Also jetzt Trump wohnt mit seiner Familie im Saloon und ist scharf auf Geld und auf alles Mögliche. Und dann kommen halt die Cartwrights da rein. Und die waren, in dem Teil vorher waren die sozusagen die, ich sag mal, die Angreifer und haben die Kutsche abgeschlachtet, und die kommen jetzt rein als Cartwrights und jetzt werden die abgeschlachtet. Und das ist eigentlich ein Voodoo über die aktuelle Situation in den USA für McCarthy und für die Leute, die da mitmachen, weil man mit sozusagen rationalem und argumentativen und Vernunft und Ethik und Moral an Grenzen stößt oder einfach weggewischt wird heutzutage, und dann, wie gehe ich trotzdem mit dieser subjektiven Empörung, mit dem Wissen, dass es falsch ist, um? Wie kann ich meiner Wut oder meinem Empören gegenüber dieser Situation Ausdruck verleihen? Und dann malt man sich eben den Körper rosa an, hat den Morgenmantel offen und eben so eine Perücke auf. Und dann wird die Frau an den Haaren durch die Gegend geschliffen, weil es Ivanka ist. Aber die ist sozusagen auch nicht nur Opfer und so. Ja. Und das ist, ich denke, es ist ein Voodoo im Wesentlichen und eine Meditation über Gewalt. Das, was eigentlich permanent ironisch von Hollywood übergepinselt wird, was aber unten drunter eigentlich gemeint ist und was auch in der Lebensrealität von den Leuten gemeint ist.
Ich habe mir so ein paar Stichworte notiert, so als Referenzen, die mir so in den Kopf kamen bei Sex und Gewalt. Pasolini, Schlingensief habe ich mir notiert, auch Wiener Aktionisten, auch Throbbing Gristle. Mhm. Wo sehen Sie das eigene in dem Bereich von Paul McCarthy?
Also er bezieht sich ganz deutlich immer auf Hollywood. Also er bezieht sich ganz deutlich, wir machen jetzt ja Night Porter, hat sich auch schon mit Nicholas Ray auseinandergesetzt, James Dean, Natalie Wood, die er vergewaltigt hat. James Dean durfte nicht schwul sein und so weiter. Und was Tarantino zeigt, ist eben so eine ironische Sahneschüssel. Und er will aber nicht die Sahneschüssel, sondern er sagt, die Leute sterben real und es gibt reale Gewalt da. Und das interessiert mich. Wie war die Verbindung zwischen Walt Disney und Adolf Hitler? Snow White war Lieblingsfilm von Adolf. Und die haben sich getroffen und auf den Bomben war Mickey Mouse und so. Und er wollte zum Beispiel eine Performance machen, dass sie die von Los Angeles nach Paris und sich in der Mitte treffen und so weiter. Hm. Also er geht, interessiert sich für das Subkutane, was sozusagen immer überpinselt wird. Und das ist die Hollywood-Maschine, die ihn interessiert.
So sexuell und genital ist es ja sehr penislastig. Wieso eigentlich?
Ja, das kann ich jetzt auch nicht beantworten.
Stand so im Skript.
Penislastig, wüsste ich jetzt nicht, was Sie damit meinen.
Nee, es sind nur Penisse zu sehen.
Ich hatte zwei Penisabgüsse von mir. Einmal ein Penis, der nicht irrigiert war, zum Pissen und zum Abschneiden und zum Bluten. Und ein Penis, der irrigiert war, um Vergewaltigungsszenen.
Und der Penis, den Sie da im Mund haben, der ist auch nicht echt?
Nee.
Und freuen Sie sich anders auf diesen Dreh als auf so einen herkömmlichen, ganz klassischen, weiß ich nicht, Hauptrollen-Whatever-Film? Ist das ein Unterschied?
Ja, das ist sozusagen das ist die Fortsetzung der Volksbühnen mit anderen Mitteln. Mhm. Also dass man sich auf einen Weg begeht, von dem man nicht ganz genau weiß, wo man landet und ob das schön wird oder so. Ist auf jeden Fall immer aufregend in dem Sinne, dass man mit den üblichen Sachen dann vielleicht beginnt, aber damit auf jeden Fall nicht endet. Hoffentlich oder doch, weiß man nicht.
Sie spielen ja den Ben Cartwright. Mhm. War das eigentlich jemand, den Sie früher schon immer gut fanden und gerne gespielt haben?
Ich fand immer den Koch sehr und Horst natürlich. Aber das ist natürlich.
Den Koch, Hopsing.
Ja. Genau. Aber das ist natürlich volle Pulle meine Jugend. Lassie.
Fury. War nicht Fury da auch noch in der Zeit?
Ja, aber Fury war nicht so mein Ding. Ja.
Das war jetzt keine Entweihung, dass der
Flipper.
Ja, Flipper. Dass der Ben Cartwright diverse Gliedmaßen, Glieder, Bein abgeschnitten bekommt. Das war jetzt keine Entweihung.
Nee, es ist eher. It's a sculpture. It's sculptures. Sculpture. Das ist eigentlich eher die Krönung.
Bernhard Schütz war das, der Schauspieler, über seine Teilnahme an dem Paul McCarthy. Was ist das, ein Filmwerk aus sehr, sehr vielen Teilen bestehend? Dada, Pudelhaus, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz mal die Reihenfolge des Titels vergessen. Weißt du das noch, Hartwig?
Pudelhaus Saloon Session, Dada, Delirium, keine Ahnung. Also es ist sehr lang, der Titel. Er ist auch okay, wenn man ihn ein bisschen cuttet.
Genau, haben wir auf der Berlinale gesehen, mit Bernhard Schütz auch dort gesprochen.
Geh jetzt weg oder ich schubse dich. Hast du das verstanden? Geh einfach zur Seite. Move somewhere else.
Tut mir leid, aber es geht nicht.
Tja, das war eine Szene, wie sie vielleicht der eine oder die andere schon mal erlebt hat, in diesem Fall Berliner Nachtleben. Eine Situation vor einem Club, ein Türsteher sagt, geh weg, in diesem Fall ganz charmant eigentlich, oder ich schubse dich. Diese Szene stammt aus einem Film über drei Türsteher in Berlin, die ihre Karriere in den 90er Jahren gestartet haben oder kurz davor. Und das ist der Film Berlin Bouncer von David Dietl, um den es jetzt gehen soll in unserem Kompressor-Spezial im Deutschland von Kultur von der Berlinale. Dieser Film ist ziemlich persönlich aufgemacht, weil er sich wirklich mit der Geschichte dieser drei Türsteher beschäftigt, aber ist natürlich zugleich auch Abbild eines bis damals gerade eben noch geteilten Berlins, Anfang der 90er und seiner Nacht- und Clubkultur. Hartwig, wenn man in Berlin lebt, ist die Clubszene, Filmsituation interessant, aber vieles davon weiß man, war selbst dabei oder hat es schon mal gehört. Kannst du dir erklären, warum das nach wie vor so faszinierend ist, dass jetzt auch ein junger Regisseur wie David Dietl, was heißt jung, also so mittelalt, so wie wir ungefähr, nochmal einen Film darüber macht, genau über diesen Teil der Nachtclub-Szene oder der Clubszene?
Ja, wir haben das ja auch mit Smiley Baldwin, einem der drei Bouncer, besprochen, mit dem wir gleich noch das Interview hören. Es ist, glaube ich, so, dass gerade für Leute, die nicht in Berlin gewohnt haben, für mich selber, ich habe damals in den 90ern auch nicht in Berlin gewohnt, aber das ist schon eine legendäre Zeit. Das wird auch immer erzählt von den Leuten, die dabei waren, wie legendär das war, wie frei, und das hat so einen Mythos bekommen. Es wird auch viel mythologisiert dabei, aber ich glaube, für Leute, die da von außen drauf gucken, wir gucken ja auch auf, sagen wir mal, New York in den 70er Jahren, Disco, Studio 54 Zeiten, und in einer ganz kleineren, viel kleineren Dimension ist das vielleicht mit Berlin auch so. Es ist so eine nostalgische Idee von einem magnetischen Ort.
Wir haben also, wie du schon gesagt hast, einen der Türsteher, die in diesem Film porträtiert werden, Smiley Baldwin, getroffen auf der Berlinale am Potsdamer Platz und ihn gefragt, wann haben Sie eigentlich angefangen, als Türsteher zu arbeiten? Wann war das ganz genau?
Ich habe Anfang der 90er, glaube ich, kurz in einem Laden in Berlin, das hieß Orpheus, gearbeitet. Der ist geführt worden von einer der tollsten Türstehers oder Einlassers zu der Zeit, es war Emilio, und er war auch mal bei den Franzosen als Soldat gewesen. Und ihn kannte ich lange und er hat mich gefragt, ob ich dann Lust habe, bei ihm zu arbeiten. Habe ich es kurz gemacht, bis der Laden zuging. Und ein paar Jahre später kam dann halt eine Frage, weil jemand, der dort gearbeitet hat, hat dann einen DJ-Job bekommen in Berlin-Mitte, in der Mitte-Bar. Und dort bin ich hingegangen. Und da ist mein Leben in Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg, losgegangen, also ab dem Punkt.
Aber wie ist das dann das erste Mal, als Sie dann an dieser, um dieses Türsteher-Business mal reinzugucken? Also erstens würde mich interessieren, warum Sie gesagt haben, dass der Emilio einer der tollsten Türsteher war. Also was macht einen tollen Türsteher aus?
Erstmal okay, weil meine Erfahrung, ich hatte nie die Absicht, im Nachtleben zu arbeiten, weil ich dachte mir nie, ich möchte nicht da arbeiten, wo ich meinen eigenen Spaß habe. Und ich war erstmal nachtlebentechnisch am Partygänger. Und natürlich habe ich auch Türsteher mal gesehen. Unter anderem zu der Zeit gab es in Berlin den Laden Chacha, wo Emilio der Türsteher war. Und ich fand seine Arbeit einfach toll. Und der Laden war, ist einer der immer noch den besten Läden, wovon man hier in Berlin spricht immer. Es war auch in der Nürnberger Straße. Und jeder redet nach wie vor von diesem Laden, als ob das dann halt...
Und seine Arbeit, weil er gut darin war, die richtigen Leute zusammenzubringen?
Die richtigen Leute zusammenzubringen und die Art und Weise und seinen Kontakt mit der Gemeinde und mit den Leuten und so weiter. Und ich fand auch seine Art sehr gut.
Kann man nach, je nach Musikfarbe schon als Türsteher vorher wissen, ob es ein komplizierter Abend wird oder nicht?
Ja.
Und wo ist es leichter?
Also der gängige Gedanke ist, dass der Hip-Hopper, der läuft rum mit einer Chip on his shoulder. Mhm. Und der ist eher so einer, der ein bisschen mit Körperkultur und seinem Charakter ganz vorne auf seinen Brust trägt und will zeigen, was er hat in Form von Schmuck und Aussehen und seinen Anzug und wie auch immer. Und der gängige Raver ist sehr schmal, hat schmale Schultern, denkt nicht an Gewalt, denkt nicht an sich zeigen, ist einfach... Genau, will nur tanzen den ganzen Nacht und will nicht, dass er dabei gestört wird. Und die beiden verhalten sich ganz anders innerhalb von vier Wänden mit Musik.
Sie hatten ja mal eine Stresssituation, wo dann die Leute, die Sie nicht reingelassen haben, zurückkamen und Ihnen den Kiefer gebrochen haben?
So es lief anders ab.
In dem Film ist das zu sehen.
Genau, das waren zu der Zeit in der Bauboom hier in Berlin. In der 90er und da waren halt viele Bauleute hier aus dem englischen Bereich. So englische Hooligans und Bauleute.
Ah, okay.
Und viele von denen waren oft zu Besuch in der Mitte Bar. Und die waren halt, gab es halt ein Problem, wo wir mitgekriegt haben, dass die da entweder Drogen verkauft haben oder gekauft haben oder benutzt haben. Und wir haben teilweise die Leute aus einer bestimmten Gruppe den Hausverbot gegeben haben. Und aus irgendeinem Grund standen die dann auf der Gästeliste und hatten sich irgendwie angefreundet mit einer von den Eigentümern. Und der war der Meinung, dass die sollten noch eine Chance bekommen. Und ich habe dann halt an dem Abend sogar gekündigt. Das war mein letzter Abend, weil ich dachte, okay, wenn du so weiterarbeitest, dann mache ich nicht mehr mit. Und dann, die waren der Meinung, dass die dann halt den beiden Türstehern, weil wir nur zu zweit waren, an dem Abend angreifen soll. Und dann haben die meinen Partner hinten angegriffen bei den Toiletten und ich ging dazu und es war halt so ungefähr 10 bis 12 gegen 2.
Sie haben ja bestimmt in der Situation vielleicht, aber insgesamt bestimmt auch öfter mit rassistischen Angriffen zu tun, also Angriffen im Sinne von verbalen Angriffen, dass sie beleidigt werden und so, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ist das eine Sache, die wirklich ins Gewicht fällt, beziehungsweise ist das jetzt so auch auf die Dauer, dass das an einem abperlt?
Also allgemein bin ich kein Mensch, der... Ich bin mit mir selbst zufrieden. Also meinen beiden Füßen stehen auf dem gleichen Boden wie jeder andere und ich habe da kein Problem mit Menschen. Ich weiß aber, dass was ich tue, egal wer es ist, ob schwarz, weiß, links, rechts, wenn ich eine Absage erteile, es tut weh. Und der Reaktion in dem Moment kann von jedem kommen, es wird das sein, was der Mensch denkt, womit er mich beleidigen kann oder treffen kann. Und das ist für mich damals gewesen, so wie heute, es prallt auf mich ab, trifft mich nicht. Es ist nicht nur von weißen Menschen, die mich beleidigen, auch Schwarzen sagen, ja, aber du stehst hier und du arbeitest für den weißen Mann und du bist ja ein Idiot oder wie auch immer. Weil es ist, ich kann niemandem zu nahe treten, es steht mir nicht zu, jemandem zu sagen, wieso, weshalb, die aus dem Grund nicht in den Club reinkommen. Ich mag das allgemein, ich sage immer nett und höflich, tut mir furchtbar leid, ist einfach leider nicht möglich. Und ich berate niemanden, ich sage nicht, du hast ja weiße Tonschuhe oder schlechte Atem oder ein hässlicher Haarstil, das steht mir nicht zu.
Sagt Smiley Baldwin, Türsteher und inzwischen auch Chef einer Sicherheitsfirma in Berlin. Er ist einer der Protagonisten aus dem Film Berlin Bouncer, den David Dietl jetzt auf der Berlinale vorgestellt hat. Und der Kinostart hat am 11. April. Es kommt auch drin vor, Sven Marquardt, das ist ein inzwischen relativ bekannter Türsteher, weil der Fotos selber macht und vor dem Berghain in Berlin steht. Und der hatte so das schönste Schlusswort auch im Film auf die Frage, macht es eigentlich auch nach vielen, vielen Jahren immer noch Spaß, vor der Tür eines Clubs zu stehen?
Aber ich denke, wenn man irgendwo immer noch gerne hinfährt, dann ist es okay. Ich finde es immer noch gut, in die Nacht zu fahren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Auf der Berlinale wird die Schauspielerin Charlotte Rampling am Abend mit einem goldenen Ehrenbären für ihr Filmschaffen ausgezeichnet. In fast 6 Jahrzehnten vor der Kamera spielte sie in mehr als 100 Rollen. Die Regisseurin Angelina Macarone, die 2011 den Dokumentarfilm The Look über die Schauspielerin drehte, beschrieb im Deutschlandfunk Kultur die besondere Stärke von Charlotte Rampling.
Dass sie sich den Rollen, die sie verkörpert, hingibt und damit auch so einem Grundmenschsein aussetzt, weil das menschliche Geheimnis, glaube ich, nicht zu ergründen ist oder diese Fragen, die uns alle immer wieder mal umtreiben, ne? Was machen wir eigentlich hier und in dieser Endlichkeit, ich glaube, dass das einfach so spürbar ist in allen Rollen, dass so ein Schmerz darunter spürbar ist.
Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse stehen fest. In der Kategorie Belletristik sind das 3 Autoren und 2 Autorinnen. Darunter Anke Stelling mit Schäfchen im Trocknen, Matthias Navrat mit Der traurige Gast und Kena Kusanit mit ihrem Romandebüt Babel. In der Kategorie Sachbuch sind unter anderem Harald Jener mit Wolfszeit und Frank Bies mit Republik der Angst, eine andere Geschichte der Bundesrepublik, nominiert. Themen, die charakteristisch sind für die Shortlist 2019, findet Literaturredakteur René Agiga.
Die Sache mit der Unsicherheit vor allem und diese Frage nach Vergangenheit und Zukunft, wie die miteinander zusammenhängt, sowas findet sich jedenfalls auf dieser Liste für Sachbücher auch. Da gibt es 2 historische Titel, die man genau mit diesen Stichworten eigentlich beschreiben kann, was mich ein bisschen dazu bringt, dass das offensichtlich ein Symptom ist, dass es irgendetwas Verunsichertes in der Gesellschaft gibt gerade und man sich seiner selbst ein bisschen in sowas wie Geschichte oder Vergangenheit vergewissern will.
Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird am 21.03. vergeben. Die Mülheimer Theatertage haben ihre Nominierungen bekannt gegeben. 8 neue Stücke können sich Hoffnungen auf den Dramatikerpreis machen. Dazu gehören 2 Stücke vom Schauspiel Köln, Wonderland Avenue von Sibylle Berg und Schneeweiß von Elfriede Jelinek. Vom Berliner Ensemble geht Simon Stones eine griechische Trilogie ins Rennen um den mit 15.000 Euro dotierten Preis. Die Mülheimer Theatertage finden im Mai statt.
Heute mit einer Spezialausgabe hier im Deutschlandfunk Kultur von der Berlinale in Berlin natürlich. Und wer denkt, wenn er über die Filme der Berlinale nachdenkt, viel weiter als an den Bären und als an den Wettbewerb, wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber was Filmkunst außerhalb dieser bekanntesten Sektion heißt, das findet man raus, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel das Forum Expanded so zeigt. Oder bei den Berlinale Shorts stehen Filme der Sudanese Film Group auf dem Programm. Wir können ja immer nur das alles so hörbar machen in diesem Radio, nicht direkt vorführen. Auf jeden Fall sind das Sounds aus den Filmen dieser Filmgruppe. Die Filme, die werden restauriert und verfügbar gemacht im Archiv des Arsenal, auch im Silent Green, einem Kulturort in Berlin. Wir waren dort, Hartwig Fenz und ich. Warum, Hartwig, haben wir uns dahin aufgemacht?
Ja, um das leidende Kamel zu sehen. Das Kamel, was in diesem Film eine Mühle ziehen muss und sagen, die gepeinigte Kreatur in ihrer schärfsten Form quasi darstellt. Wir sind da hingegangen, um uns das Archiv anzuschauen, in dem das komplette oder fast komplette Material des Forums, das ja in den 70er Jahren gegründet wurde, diese Sektion gelagert ist und sozusagen ein international hochrangiges Fundgrubenarchiv jetzt inzwischen geworden ist. Und sowas wie die Sudanese Film Group, also sudanesische Filme aus den 80er Jahren, das hört sich natürlich erstmal nicht so an, als würde man jetzt gerade zu Black Panther gehen. Aber trotzdem, wir sind ja beide hingegangen und wir sind auch nicht die Hardcore-Filmarchivaren und waren aber total geplättet von dieser vollkommen anderen Sichtweise und dem Blick auf die Welt im Sudan, im ruralen Sudan, mit diesem Kamel.
Und zuvor haben wir uns aber erst einfach nochmal erklären lassen, was so der Grundgedanke des Live-In Archive ist, also dieses Archivs, das eben immer wieder Filme aus Regionen der Welt restauriert und archiviert, auf die wir sonst wahrscheinlich überhaupt nicht kämen oder Zugriff hätten.
Der Grundgedanke des Live-In Archive ist, dass hier alle Leute herkommen können, um Filme zu sichten, um sich das Archiv anzugucken, also nicht die Filme hier verstecken im Archiv, sondern die Möglichkeit bieten, die Filme auch zu zeigen.
Und dann kann man die Filme hier direkt anschauen. Die werden hier einmal rausgesucht, man kann sich an verschiedene Plätze setzen und die Filme, auch weiß ich nicht, 35mm Filme anschauen, direkt von der Spule abgespult. Ich weiß nicht, wie das professionelle Wort wäre.
Genau, ja, man kann 16mm Filme und 35mm Filme sichten hier am Schneidetisch. Und wir haben auch digitale Sichtungsplätze. Allerdings wird tatsächlich das analoge Sichten häufiger genutzt. Dann wird das genau von der Spule oder vom Bobby über den Schneidetisch abgespielt und man kann sie sich dann hier direkt bei uns angucken.
Warum finden Sie persönlich, dass man diese Filme angucken sollte? Also wahrscheinlich ist es ein bisschen eine blöde allgemeine Frage, weil es ist wahrscheinlich für jeden Film gibt es eine andere Begründung und es ist auch klar geworden, dass diese Filme natürlich einen Ort haben hier, sonst wären die verschwunden oder nur noch bei den Filmemachern existent und keiner wüsste davon. Aber vielleicht gibt es noch was Sie auch damit verbinden oder wo Sie sagen, es gibt vielleicht sogar ein Beispiel, warum es toll ist, dass diese Filme einen nochmal anders weiterbringen, als das, was sowieso sich anders in der Welt verbreitet.
Also es gibt Filme, die irgendwie nicht fürs Digitale gemacht sind. Also es gibt Filme, da wird es mit eingeplant, dass Kratzer entstehen und dass der Film dann immer verkratzter wird mit der Zeit, dass die Abnutzung sichtbar wird. Und in so einem Fall ist es natürlich schön, also dann macht es natürlich Sinn, diesen Film auch analog zu sehen und nicht digital. Es stellt sich dann auch die Frage, ob es sich bei solchen Filmen überhaupt, also ob man sowas digitalisieren sollte oder nicht, weil dann ja der Gedanke auch verloren geht, dass die dann mit der Zeit diese Abnutzung erfahren. Es gibt Filme, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der eine Film heißt, an den ich denke, wo der Gedanke ist, dass durch jedes Vorführen Spuren entstehen, die dann immer, also die dann Teil des Filmes werden. An sich, alle anderen Filme altern natürlich auch, aber man sollte durch die richtigen Bedingungen im Archiv natürlich dafür sorgen, dass so Alterungsprozesse so langsam wie möglich voranschreiten.
Jetzt haben Sie ja in diesem Jahr diesen Schwerpunkt oder zeigen die Filme der Sudanese Film Group. Was ist das für eine Gruppe und warum sind diese Filme besonders oder was ist an diesen Filmen besonders?
Die Sudanese Film Group wurde 1989 gegründet. Gründungsmitglieder sind unter anderem Ibrahim Shaddad, El Tayeb Mahdi und Suleiman El Nur. Diese Gründung wurde dann so ein bisschen im Keim erstickt und 2005 wurde die feste Hand des Staates so ein bisschen gelockert und dann konnte sich das wieder neu zusammenfinden. Und das Ziel ist, in allen Aspekten der Filmproduktion, der Filmvorführung und auch des Unterrichts teilhaben zu können und den Sudanesinnen auch immer irgendwie wieder die Freude am Kino zu vermitteln und das Filmkulturerbe, der Versuch, dass das nicht verloren geht, war auch mit dem Ziel.
Die Sudanese Film Group ist ja 1989 gegründet worden und auch wieder aufgelöst worden durch diesen Putsch. Welche Filme hat die Gruppe damals zusammengetragen?
Naja, es entstanden vor der Gründung schon einige Filme. Der erste Film war der Abschlussfilm von Ibrahim Shaddad. Den hat er tatsächlich in Deutschland gedreht, an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.
Wo er ausgebildet wurde?
Genau. Der letzte Film in der Reihe wurde 1989 gedreht. Das ist Alma Hatta von El-Tayeb Mahdi, der an einer Kreuzung im Sudan als das Treiben und das Zusammentreffen von Menschen dokumentiert.
Gibt es denn da eine zusammenhängende Filmsprache für Sie?
Im Grunde sind die Filme recht unterschiedlich, wie ich finde. Schön ist aber zu sehen, wie also man kann anhand der Digitalisierung und Restaurierung erkennen, wie also so ein Überblick über die Geschichte des Films und also weil die Filme alle sehr unterschiedlich gealtert sind und alle unterschiedlich gelagert wurden, kann man daran irgendwie einen schönen Überblick gewinnen über diese ganze Materialität der Filme.
Wenn Sie sowas zeigen jetzt hier auf der Berlinale, dann steht das ja natürlich im Kontrast zu dem ganzen anderen Berlinale, Potsdamer Platz treiben und so weiter. Aber wer kommt dann vorbei und schaut sich die Filme an? Also kann man irgendwie sagen, welche Leute sich jetzt für die Filme der Sudanese Film Group interessieren?
Das finde ich ist immer sehr schwer einzuschätzen. Das ist manchmal auch sehr überraschend, welches Publikum denn den Weg hierher findet, um sich solche Filme anzusehen. Und das ist aber auch das Schöne dabei, finde ich, dass die Filme gerade auch durch die Berlinale Leute erreichen, die ansonsten vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt hätten oder nicht den Weg hierher gefunden hätten, um sich die Filme anzugucken.
Und noch eine Frage zu diesem, wie kommen denn die Filme her? Sie sagen, es gibt dann zum Beispiel Filmemacher oder Filmemacherinnen, die Sie ansprechen und sagen, hier, da ist was und man könnte diese Filme angucken. Aber trotzdem muss dann ja noch jemand, also fährt dann jemand in den Sudan und schaut, was es für Filme gibt. Also es ist ja dann trotzdem auch für aus der Sicht aus Berlin wahrscheinlich ein total unerschlossenes Terrain, also vielleicht für Expertinnen und Experten nicht unbedingt, aber trotzdem muss man ja wissen, okay, was davon, welche, wie macht man denn eigentlich sowas?
Tatsächlich kommt es dann auch vor, dass man mal in den Sudan fährt oder wir hatten auch letztes Jahr ein Projekt, also ein Digitalisierungsprojekt mit Nigeria und dann fährt man da vielleicht auch mal ins Filmarchiv und guckt dann da vor Ort, ob es noch Rollen zu dem Film gibt, an dem man arbeitet oder wie das Archiv im Sudan ausgestattet ist und welche Filme da vorhanden sind. Es gab früher schon mal ein Projekt im Sudan mit Chadala Gubara und da konnte man auch schon mal einen Blick in das Filmkulturerbe werfen, das im Sudan vorhanden ist. Genau.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie die Flitzebögen diese Filme zu sehen. Können wir jetzt hingehen und die sehen?
Können wir gerne machen. Wir hätten die sowohl digital als auch analog hier.
Das ist der Vorführraum.
Das ist einer unserer Sichtungsräume. Hier kann man digital sichten oder auch analog. Hier am Schneidetisch kann man sowohl 16 mm als auch 35 mm sichten.
Okay, dann könnten wir jetzt anfangen, oder?
Auf jeden Fall.
Das haben wir dann tatsächlich auch gemacht und haben analog Filme geguckt, dank Nathalie Knoll, die unsere Gesprächspartnerin war und uns dann Filme der Sudanese Film Group dort im Silent Green in Berlin auch vorgeführt hat.
Digital haben wir sie gesehen.
Ach stimmt, lustig. Ich habe tatsächlich analog gesagt, weil ich die ganze Zeit immer, ich sehe vor allem hinter uns stehen diesen tollen analogen Bearbeitungstisch. Aber das stimmt, am Ende haben wir geguckt auf, ach, es ist ja wirklich, naja, immerhin hast du es nochmal richtig gestellt. Vielen Dank, Hartwig. In unserem Spezial von der Berlinale 2019, Privatsphäre, großes Stichwort, braucht die eigentlich noch irgendwer? Eva braucht sie jedenfalls nicht. Sie stellt ihr Leben total aus und gibt sich quasi frei für alle.
Eva Collet, 1992, Berlin-based, NB, Virgo, bisexual, self-diagnosed autistic, officially diagnosed with BPD, sex worker, writer, here you can read something I've published, musician. You can find me on SoundCloud at JSMN12051 and fuck me. Anarchist, feminist, recovering addict, low-key nesting. Instagram and Twitter, 1000 dead cops. Email, evacolle@gmail.com. Sex work email, 303frida@gmail.com.
Jetzt wissen wir zumindest schon einige Dinge über Eva, die Protagonistin des Films Searching for Eva. Und die Regisseurin Pia Hellenthal hat sich also, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, man weiß ziemlich schnell dank Social Media viel über Eva, auf die Suche nach ihr gemacht. Und Hartwig, du hast mit Pia Hellenthal gesprochen und wir haben beide natürlich den Film vorher geschaut. Ich war so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, das Gespräch, was du dann geführt hast, hat dich nochmal so ein bisschen dem Film und auch der Person Eva näher gebracht.
Ja, das ist ja immer so eine Sache. Wenn man mit Leuten spricht, ist der Film ganz anders, als er vorher war. Also vorher fand ich den Film, sagen wir mal, so lala. Die Frau steht im Mittelpunkt eines ganzen Films. Und die Frage ist die wirklich so interessant als alleinige Figur? Außerdem habe ich sie durch Googlen im Netz gar nicht gefunden, obwohl sie so eine explizite, exhibitionistische Netzpersönlichkeit sein soll. Und mir hat der Film eigentlich eher so gefallen als Projekt von der Regisseurin, die sich ja auch intensiv dann von der Figur Eva hat beeinflussen lassen.
Und du hast dann mit Pia gesprochen. Erste Frage, glaube ich, war die Figur, das Thema Zeitgeist, zeitgeistig in der Luft. Und welcher Zeitgeist liegt eigentlich da ganz genau in der Luft?
Das sind verschiedene Sachen. Das eine ist, dass sie mich wirklich mit brutaler Ehrlichkeit über ihr Leben berichtet. In einer Ehrlichkeit, in der ich das bislang noch nie erlebt habe. Und sehr frei von Moral über Dinge spricht. Das, was mich an Eva langfristig interessiert hat, war nicht ihr aufregendes Leben, was sie natürlich durchaus auch hat, oder ihre schillernde Persönlichkeit, sondern dass sie einen durch ihre Ehrlichkeit so einen auf einen selbst zurückwirft. Dass man im Grunde genommen mit seinen eigenen Moralvorstellungen und Konventionen im Kopf alleingelassen wird. Und das ist das, was ich so spannend an ihr fand, dass sie wie so eine Projektionsfläche gedient hat. Und es war wirklich so, dass wir hier während des Prozesses des Filmemachens jeder seine eigenen Themen an Eva abgearbeitet hat. Jeder einzelne von uns.
Hat Eva sie selbst auch verändert?
Sie sich selbst?
Nee, sie.
Mich, ja, mit sich auf jeden Fall. Also ich bin meinen ganz persönlichen Prozess durchlaufen beim Filmemachen. Also ich habe durch die Arbeit mit Eva wirklich mehr und mehr reflektiert, wie ich einen gewissen Frauenhass zum Beispiel internalisiert habe, wie sehr ich mit bestimmten Vorstellungen groß geworden bin, die ich nie hinterfragt habe, die einfach als normal galten.
Und Frauenhass Eva, inwiefern?
Ja, ich glaube, also ich meine, wir leben in einer nach wie vor total patriarchalen Struktur. Und als Frau, wenn man in dieser Struktur wächst, wird einem, glaube ich, erstmal gar nicht klar, wie sehr bestimmte Dinge einfach in einem drin schlummern, also wie sehr man auch selber Frauen abwertet und somit sich selbst. Und das steckt in ganz vielen kleinen Dingen, die am Anfang, also wenn man groß wird, erstmal völlig normal sind, weil man hat ja kein anderes Beispiel. Ich glaube, wir können beim Körper anfangen, also wie Frauen mit ihrem Körper umgehen im Vergleich zu Männern. Ne? Du bist natürlich viel mehr auf deinen Körper fixiert als Männer. Und das frisst unglaublich viel Zeit und Gedanken. Und das überträgt sich auch auf die Sexualität. Also ich glaube, es gibt dieses schöne Klischee, dass Frauen weniger Spaß am Sex haben. Ich glaube, das kommt daher, dass die ganze Welt sich einfach darum gedreht hat bislang, wie Männer gerne Sex hätten. Und es ist nicht schwerer für eine Frau, Orgasmus zu haben zum Beispiel. Ich glaube, es ist einfach nur, die Welt hat sich bislang eher um den Männlichen gedreht. Und ganz viele, davon gibt es tausende viele Beispiele. Und ich glaube, das ist mir im Zuge dessen einfach mehr und mehr bewusst geworden. Also das, wie meine Identität als Frau kreiert wurde von meinem Umfeld und inwiefern das konstruiert ist. Und dadurch, dass es konstruiert ist, inwiefern ich das auch ableben kann und mein eigenes Bild von mir kreieren kann. Und das ist das, was Eva halt durch ihren Freigeist so schafft. Ne? Das ist ja diese fluide Identität im Grunde genommen. Aus der Konsequenz heraus entstanden, dass wir in einer konstruierten Welt leben, in einer konstruierten Konvention.
Stichwort Körperbeachtung. Also sie sagt ja schon an einer Stelle, dass sie eine Diagnose hat, eine psychische Störungsdiagnose. Eine subjektive, die sie sich selber gibt und eine objektive, die ihr irgendwelche Ärzte gegeben haben müssen. Das eine war, glaube ich, eine Borderline-Störung und das andere war eine Körperhassstörung oder wie ich das jetzt beschreiben würde, BDD-Diagnose. Aber das interessiert sie gar nicht.
Nee, das interessiert mich tatsächlich nicht. Also, sie hat so einen schönen Satz gesagt, if I can self-diagnose, I can also cut my own hair. Borderline ist die offizielle Diagnose. Borderline ist auch so eine typische Diagnose für Frauen. Mhm. Eva sagte auch immer, das ist die neue Hysteria eigentlich. Ich habe kein Interesse daran gehabt, Eva auf bestimmte Vergangenheiten oder Krankheiten oder ihre private psychische Geschichte zu reduzieren. Das war überhaupt nicht das, worum es mir im Film geht. Das hat auch den Grund, dass ich das Gefühl habe, dass das mit Frauen auch zu Genüge in der Geschichte gemacht wurde. Mhm. Eigentlich jede interessante Frau wurde in irgendeiner Form pathologisiert, früher oder später. Mhm. Und so wollte ich jetzt Evas Geschichte erzählen. Ich glaube, es geht nicht um Eva. Der Film für mich ist nicht ein persönliches Porträt über Eva, sondern dem über das, was sie gemacht hat mit mir und mit
Leuten. Also ist die Gegenwart und ihre Zustände, auch die sozialen Beziehungen, dass sich das durch sie hindurch filtert.
Ja.
Sie hat ja auch keine Scham, irgendwie Sexarbeiterin zu sein, einfach weil sie damit Geld verdient und sich wahrscheinlich überlegt, dass es einfacher und produktiver und irgendwie auch nicht anders ist als irgendein anderer Job.
Genau. Ja, da ist sie sehr pragmatisch. Sie sagt, ich mag Arbeit überhaupt nicht. Ich will am liebsten eigentlich gar nicht arbeiten, so wenig wie möglich. Und mit Sexarbeit verdient sie innerhalb von kurzer Zeit viel Geld. Hat nicht viele Tage im Monat, wo sie arbeiten muss. Und das ist für sie die, das geringste Übel, um zu arbeiten. Und sie sagt, für mich ist das nichts anderes als jemand, der eine Massage gibt, außer dass ich mir eine Massage mit der Pussy gebe. So, das ist kein großer Unterschied.
Die Regisseurin Pia Hellenthal über ihren Film Searching for Eva.